Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder der 19. Oktober 2022. Andreas Popp an meiner Seite schaut ungläubig und fragt sich wahrscheinlich im Inneren, was, der 19.?
Ja, was, der 19.? Ich wiederhole gerne. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben heute einen etwas regnerischen Tag, aber die Farben der Blätter, die machen das Ganze wieder wett und dann ist es gut. Und der Regen ist auch mal wichtig. Morgen soll es auch noch ein bisschen nieselig werden. Aber ich habe gerade sehr glücklich gesehen, dass wir ein Freitag, Samstag, Sonntag, sonniges Wochenende haben. Und da erwarten wir natürlich wieder um unsere 20 Grad. Und dann ist es schön. Der See ist kaum zu sehen. Eine kleine Insel im Vordergrund. Und es ist alles ein bisschen grau. Und da changiert so gar nichts.
Lebet der Gegenwart, heißt es ja immer so schön. Das heißt, wir freuen uns zwar auf das warme, sonnige Wochenende, aber heute durchschreiten wir in Würde diesen regnerischen, feuchten Tag und freuen uns für die Pflanzen und, wie du es gesagt hast, für das bunte Laub.
Ja, und es ist auch so, dass man nichts versäumt, wenn man nicht draußen ist, sodass man auch schön drin sitzen kann, gemütlich und abends dann schon mit Kerzenlichtern den Abend ausklingen lassen, mit einem guten Gläsle Wein an unserem ominösen Küchentisch.
Keine Sorge, wir beide gehen heute noch raus mit dem Hund.
Echt?
Und du zu den Hühnern.
Ach ja, da bin ich ja sowieso bei den Hühnern, ja.
Ja, da ist, die sind ein Herz und eine Seele geworden. Ja, aber wir fangen jetzt doch mal mit den Themen an. Und durch alle Internetseiten, bei allen Medien ist die große Schlagzeile: Wladimir Putin, Russlands Präsident, hat das Kriegsrecht verhängt oder ist dabei in den 4 Gebieten in der Ukraine, die er eingenommen, besetzt, annektiert hat, wie die Mainstream-Medien das eben auch betonen und bezeichnen. Und dass er das Kriegsrecht in den Gebieten verhängt, könnte einige Gründe haben. Wir kommen da auch gleich zu. Andreas, wie ordnest du das ein?
Also ich kann das ehrlich gesagt noch gar nicht richtig einordnen, denn sie befinden sich ja im Krieg. Allerdings ist es so, dass ja aus der Perspektive Russland es sich nicht um einen Krieg gegen die Ukraine handelt, sondern um eine militärische Operation innerhalb der Ukraine. Und der Angriff ist ja adressiert an die Regierung in Kiew und nicht an die Ukrainer selbst. Das ist ja deren Wahrnehmung. Und wenn sie jetzt aus dieser militärischen Operation ein Kriegsrecht neu einführen, dann gelten natürlich weitaus einfachere Möglichkeiten, auch militärisch einzugreifen, als es vorher der Fall war.
Also die Bild-Zeitung schreibt zum Beispiel: Beobachter vermuten, dass die Gesetzesänderung es den dort lebenden Männern erschweren soll, in die Ukraine oder andere Länder zu fliehen. Stattdessen könnten sie in die russische Armee eingezogen werden, um im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt zu werden.
Ja, das ist natürlich ein bisschen theoretisch, weil ich glaube, wenn jemand sich als Ukrainer fühlt, dann wird er sich wahrscheinlich nicht gegen die Ukraine richten. Dann ist er als Soldat ja auch relativ unbrauchbar, weil er eine gewisse Motivation, wie furchtbar die auch sein muss, natürlich erwartet wird von den Soldaten. Die neue Qualität, die man hier sieht, ist, dass diese ehemaligen Ostgebiete, die man der Ukraine zugeordnet hat, aus russischer Perspektive, jetzt zu Russlands Außengrenzen zählt und man jetzt im Prinzip eine kriegerische Auseinandersetzung durchaus in Erwägung zieht zwischen der Ukraine und den neuen Gebieten, die jetzt zu Russland gehören sollen, aus russischer Sicht, was vom Westen natürlich nicht anerkannt wird. Auch das ist völlig klar, das gibt es immer wieder. Aber solche Sezessionen laufen eben halt auch immer wieder und sind immer wieder ein Zankapfel, bis heute Kosovo ja auch. Das sind eben halt so diese völkerrechtlichen Probleme.
Die Bild schreibt weiter: Die Gesetzesänderung könnte es zudem möglich machen, das Eigentum der Bevölkerung zu konfiszieren und Zivilisten für Zwangsarbeit zu rekrutieren, etwa um russische Verteidigungsstellungen zu errichten oder andere Tätigkeiten für die Russenarmee auszuüben. Währenddessen melden russische Medien, dass zum Beispiel mit diesem Kriegsrecht erweiterte Machtbefugnisse für die von Moskau eingesetzten Verwaltungen in den 4 Regionen einhergehe. Und das Kriegsrecht werde eingeführt, weil wörtlich bewaffnete Gewalt gegen die territoriale Integrität der Russischen Föderation eingesetzt wird.
Also ich sehe da so eine gewisse Doppeldeutigkeit, die da mitspielt, gerade wenn man darauf hinweist, dass man dann Enteignungen durchführen könnte. Die werden ja im Westen momentan permanent durchgeführt und zwar mit einem Bravo und mit einem großen Applaus, weil man dann beispielsweise russische Bürger enteignet, die ihr Kapital zum Beispiel in den USA anliegen haben. Da jetzt so echauffiert zu sein, erscheint mir doch ein bisschen kritisch zu sehen. Und ich möchte hier an die Rede erinnern von Frau Krone-Schmeier. Ich weiß nicht, ob das auch noch mal mit reinkommt heute als Thema. Das hatten wir gestern mal veröffentlicht in einem Video. Und es bietet sich an, sich diese Rede, die sie in einem Rahmen einer Volkshochschule gehalten hat, einen sehr langen, anderthalbstündigen, völlig unaufgeregten Vortrag, der immer wieder ganz deutlich macht, dass sie weder pro-russisch noch pro-amerikanisch noch sonst etwas ist. Aber sie kann natürlich Russland gut einschätzen, weil sie in Moskau jahrelang Korrespondentin der ARD, glaube ich, war. Und sie natürlich das Land auch sehr gut kennt. Und sie bringt hier eine ganz unaufgeregte Argumentation von Doppeldeutigkeiten, Unehrlichkeiten, Unaufrichtigkeiten auf allen Seiten, die aber relevant sind, wenn man an einem Frieden überhaupt interessiert ist. Und das ist die entscheidende Frage. Sie setzt sich genauso wie wir zum Beispiel auch für eine friedliche Lösung für die Menschen ein und wollen diese politischen Hintergrundinteressen einiger Lobbygruppen eben halt nicht respektieren und auch nicht akzeptieren, sondern legen dort den Finger in die Wunde. Das macht sie aus meiner Sicht in einem hervorragenden Vortrag und sie lässt es auch immer wieder deutlich machen, dass sie auf gar keinen Fall in irgendeine Richtung nimmt. Hier haben wir eine hohe Qualität, vor allem was die Faktenlage anbelangt. Sie ist eine wirklich brillante, historisch gebildete Frau, Professorin, sie ist Journalistin und nach dem, wie hieß er nochmal, der verstorben ist, der berühmte große alte Journalist, der große... Ja, ich habe den Namen schon wieder
vergessen. Gerhard Ruge?
Nee, den meinte ich nicht.
Du meinst der Peter Scholl-Latour?
Peter Scholl-Latour, ja. Er ist so wirklich die große Dame, die mit historischen Kenntnissen ausgestattet ist. Also ich habe das mit einem großen Interesse gehört, also wirklich gewaltig.
Ja, du müsstest da mal deinen Ton ausschalten. So, wir kommen mal zu einem anderen Thema. Also dieses Thema Ukraine-Krieg, das wird uns offensichtlich noch eine ganze Zeit lang begleiten müssen, denn das, was wir erhofft haben, dass alle Stellen, alle beteiligten Parteien sich an einen Tisch setzen für diplomatische Gespräche, auch für Friedensgespräche, das scheint offenbar in weite Ferne gerückt zu sein. Also wollen wir erstmal hier vor unserer eigenen Türe kehren, nämlich wir haben ja fast schon den Bruch der Ampelregierung jetzt erlebt. Denn wir wissen, die Grünen wollen aus den Atomkraftwerken raus. Und Olaf Scholz als Kanzler, der hat jetzt ein Machtwort gesprochen und entschieden, dass die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland am Netz bleiben. Allerdings maximal bis April nächsten Jahres. Andreas, das war eine Nachricht, über die du hier vor Freude getanzt hast.
Ja, das ist natürlich eine völlig blödsinnige Geschichte. Was mich dabei jetzt wirklich erschreckt, ist, dass die sogenannte grüne Jugend, die dahinter steht, in ihrer Verblendung momentan, und da müssen wir Alten uns tatsächlich auf die Fahne schreiben, gnadenlos versagt zu haben. Wir haben nicht aufgepasst. Ich bin selbst immer wieder erschüttert über mich. Ich habe zwei Söhne, die sind Anfang der 80er Jahre geboren und die sind damals in die Schule gegangen und ich habe schon immer gedacht, was lernen die da eigentlich für einen absoluten Unsinn? Aber ich war so in meinem Job gefangen, in meiner Arbeit und in meinem Eitelkeit, Größenwahn, alles, was einen so geprägt hat in dem Alter, und habe es einfach nicht wahrgenommen. Und jetzt haben wir mit diesen Ergebnissen schlicht und ergreifend zu tun. Das ist das, was mich jetzt am meisten eigentlich erschreckt.
Naja, es sind ja nicht nur die Jugendlichen, die grüne Jugend, wir kommen da gleich drauf, sondern es sind natürlich mehr oder weniger alle Grünen, die dieser Meinung nicht sind, sich aber jetzt haben eindampfen lassen müssen, weil der Kanzler ein Machtwort gesprochen hat. Wie viel dieses Machtwort wirklich wert ist, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Ich möchte zumindest mal den Sprecher der grünen Jugend, Timon Tsienus, zitieren, der mit der Frankfurter Rundschau gesprochen hat und gesagt hat, man müsse darüber reden, wie diese Entscheidung zustande kam. Sie sei inhaltlich falsch und entbehre jeglicher Faktengrundlage. Vor allem ärgere die Parteijugend, dass es erst kürzlich einen Stresstest gab, der zu dem Ergebnis gekommen sei, 2 Atomkraftwerke in Reserve zu halten, eine Konsequenz aus der Energiekrise. Aber die FDP vor allem habe Druck gemacht, darauf gedrängt, alle Meiler weiterlaufen zu lassen. Und Herr Zienus meint, dass Herr Scholz als Kanzler und die FDP offenkundig nicht bereit waren, die Ergebnisse dieses Stresstestes auch umzusetzen. Wörtlich, es scheint so, dass Olaf Scholz genervt war von der Debatte. Das ist kein guter Führungsstil, kein guter Umgang in der Koalition und es sei eben völlig falsch auf Atomkraft zu setzen. Wörtlich, sie ist Teil des Problems und kein Teil der Lösung. Zumal der Weiterbetrieb des AKW im Emsland dafür sorgen könnte, dass das Stromnetz verstopft werde und Windkraftanlagen dafür dann vom Netz müssten. Also alles in allem eine ziemlich verwirrende, verwirrte und verknotete Diskussion.
Naja, es ist eben, es sind wie immer ein paar Wahrheiten drin. Ich glaube auch, dass die Atomkraft nicht die Lösung ist. Aber hier sind wir eben halt in einer Situation, die aus meiner Sicht eine reine Scheindebatte ist. Denn die Kernkraftwerke, so heißt es richtig, nicht Atomkraftwerke, sondern Kernkraftwerke, die bleiben nicht am Netz auf Dauer. Die werden auch nicht im Prinzip jetzt standardmäßig am Laufen bleiben, sondern sie werden letztendlich verlängert ein bisschen in ihrer Laufzeit und das führt dazu, dass man keine Kernbrennstäbe zum Beispiel auswechselt. Das führt dazu, dass man die entsprechenden Kernkraftwerke nicht saniert, was natürlich auch dazu führt, dass das Risiko natürlich steigt. Wenn ich ein altes Auto habe und da sind viele Mängel dran und ich weiß, der wird im Juni durch den TÜV nicht mehr kommen, dann werde ich dann nicht mehr das große Geld investieren, um das Ding intakt zu halten, sondern nur so weit reparieren, dass er eben halt bis Juni durchhält. Und genau das ist das Problem. Hier wird also auch mit einem Gefahrenpotenzial gespielt. Ganz klare Linie. Und ja, was diese jungen Menschen dort sagen, ist zum Teil richtig. Allerdings sehe ich hier auch schon eine Agenda, die da mitschwingt, nämlich eine Vorbereitung der neuen Generation von kleinen Fluidatomkraftwerken, die nämlich schon über Bill Gates und eben halt über andere Philanthropen im großen Stil auch schon vorbereitet werden in der Erforschung und auch, glaube ich, schon in Testläufen. Und die könnten dann letztendlich natürlich dann als Alternative zu den großen Kernkraftwerken eingesetzt werden. Und man spürt schon so zwischen den Zeiten, da wird dann irgendwann dann einer kommen und sagen, okay, das ist jetzt dann der entsprechende Kompromiss und der ist dann auch noch gut. Wir haben mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, Strom zu produzieren, aber das würde zu weit führen und die großen Ideen liegen irgendwo in einem Giftschrank, weil sie kein Geld bringen für die bestimmten Konzerne.
Ja, so einfach scheint das dann doch am Ende und unterm Strich zu sein. Wir bekommen ja auch immer wieder hier mal Hinweise von Tüftlern und Wissenschaftlern, was alles möglich ist. Und das ist der Moment, Andreas, wo du tief durchatmest und sagst, die Zeit wird kommen. Wann und wo das geht, aber im Moment leider nicht.
Ja, das kommt. Es gibt bestimmte Energieformen, freie Energieformen. Es gibt den Stirling-Motor. Es gibt Methoden von Hebelwirkungen mit drehenden Rädern auf Achsen. Es gibt hochinteressante Methoden, Strom zu erzeugen. Und die Dinge übrigens sind auch nicht jetzt gerade neu entwickelt worden. Der Wasserstoffmotor, es gab sogar den Wassermotor, den eigenen Wassermotor, der wurde schon in den 30er Jahren entwickelt. Das ist also alles uralte Technik. Das klingt immer so, als ob da jetzt großartige Wissenschaftler dabei sind und würden gerade ganz große Neuerungen hinter den Kulissen aufbauen. Nein, diese Neuerungen, die sind meistens schon 100 Jahre alt, denn die großen Wissenschaftler, die liegen schon längst hinter uns, weil das waren keine abgerichteten Schmalspurdenker, sondern das waren meistens eben halt auch universell Denkende. Das kommt von der Universität. Daher waren dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch übergreifend zu denken. Und da kam auch mehr raus bei.
So, wir kommen aber jetzt zurück zu dem Ampelstreit. Also normalerweise interessiert das uns auch nicht so sehr. Aber hier geht es um die Bundesregierung von Deutschland. Und die sieht nämlich die Bild-Zeitung in Gefahr. Und die fragen sich in einem Artikel, der gestern erschienen ist, Wie kraft- oder machtlos ist das Scholz-Machtwort wirklich? Und hier heißt es, Scholz beruft sich in seinem Machtwort auf die Richtlinienkompetenz nach § 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Da heißt es, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der inneren und äußeren Politik. Diese sind für die Bundesminister verbindlich und von ihnen in ihrem Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung zu verwirklichen. Und der Kanzler weist Bundeswirtschaftsminister Habeck, Umweltministerin Lemke, Finanzminister Lindner an, den Weiterbetrieb der drei AKW umzusetzen. Fakt ist aber, schreibt die Bild-Zeitung, wenn ein Kanzler seinen Willen gegen den seiner Koalitionäre durchsetzen will, ist das Bündnis am Ende. Und deswegen gehen wir hier ein bisschen tiefer hinein, wenn das eventuell doch einer der nächsten Streitpunkte werden wird, dass diese Zusammenarbeit wackeln könnte. Man zitiert den ehemaligen SPD-Chef Müntefering bei der Bild-Zeitung, der schon 2005 der neuen Kanzlerin Merkel damals klargemacht hatte, wörtlich, die Anwendung der Richtlinie, die ist nicht lebenswirklich. Wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition zu Ende ist. Und die Bild-Zeitung resümiert, heißt im Klartext, Scholz Donnerwetter ist mit den drei Ampelparteien abgesprochen und inszeniert. Für die FDP ist es ein kleiner Erfolg. Die Grünen-Chefs müssen sich jetzt zerknirscht geben, können Scholz aber als Vorwand nehmen, den erst am Wochenende gefassten Parteitagsbeschluss zu brechen, wonach nur zwei Kernkraftwerke weiterlaufen dürfen. Und man erinnert auch noch, dass im August Scholz noch erklärt hatte in der Bundespressekonferenz genau über die Richtlinienkompetenz wörtlich, es ist gut, dass ich sie habe, aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, Herr Minister, bitte machen Sie das und das Folgende.
Ja, also man muss natürlich wissen, dass bei solchen Situationen das Ganze ist eine Zeitverzögerung im Rahmen der Deindustrialisierung, während nämlich über diese Dinge diskutiert wird, wie die Blinden von der Farbe, wird weiterhin im Prinzip der Wirtschaftsstandort Deutschland abgewickelt mit all diesen entsprechenden Problemen der Arbeitslosigkeit und so weiter. Das ist das Dramatische eigentlich, was dahinter steht. Übrigens muss der Bundestag natürlich auch dem zustimmen. Das ist natürlich auch eine Entscheidungsfrage. Und wenn die nicht zustimmen, dann könnte es nämlich auch dazu kommen, dass Herr Scholz die Vertrauensfrage stellt. Und die Vertrauensfrage könnte dazu führen und wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass ihm das Misstrauen ausgesprochen wird. Und dann ist Deutschland führungslos. Und jetzt...
Nein. Dann haben wir doch Vizekanzler Habeck.
Nein, dann ist ja die ganze Regierung dann weg. So. Nein, dann haben wir einen neuen. Dann haben wir Klaus Müller, der sich ja schon als Staat bezeichnet hat, nämlich von der Bundesnetzagentur. Und wir haben parallel dazu eine neue Sicherheitsstruktur unter Herrn Carsten Breuer. Der wiederum ist Generalleutnant der Bundeswehr und beauftragt worden seit Oktober, bestimmte Strukturen der Systeme in Deutschland eben halt aufrechtzuerhalten.
Das heißt, das neue territoriale Führungskommando.
Genau, das in Verbindung mit Klaus Müller, der eh gesagt hat, er wäre der neue Kanzler. Das hat er etwas anders ausgeführt. Er hat gesagt, er wäre der Staat, weil er entscheidet, wer Gas bekommt oder Strom bekommt und wer nicht. Und damit ist die Sache erledigt. Also eigentlich passt das Ganze zu Operation Sunrise, die wir bereits schon seit jetzt nunmehr fast 2 Jahren argumentieren, regelmäßig, wo die Abwicklung der Bundesrepublik Deutschland, die Deindustrialisierung stattfindet. Und Operation Sunrise, das ist es eben, kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg noch einmal und wurde bezeichnet damals als Kapitulation Deutschlands im Rahmen des Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Und den Begriff hat man intern wieder gewählt. Alle Insider wissen das mittlerweile, unsere Hörer natürlich auch.
Gut, du hast jetzt gerade ein Stichwort genannt, Kapitulation von Deutschland. Es ist ein aufrührerischer Artikel erschienen von dem umstrittenen Autor Peter Heisenko. Der Mann ist jahrelang, 30 Jahre lang im weltweiten Einsatz als Kapitän und Copilot auf allen großen Flugzeugen unterwegs gewesen und seit 2004 ist er als Journalist und Autor tätig und hat Bücher veröffentlicht, hunderte Artikel mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Politik, Historie, Luftfahrt. Und der hat einen Aufsatz jetzt verfasst, in dem er die Frage stellt, ob die Bundesrepublik die eigene militärische Kapitulation vorbereite. Das ist eine provokante Frage und das Ganze schreckt auf. Und man fragt sich, du hast dir diesen Artikel näher angesehen, Andreas, wie kommt denn dieser Autor auf diese Frage?
Also wenn er nicht umstritten wäre, dann bräuchten wir uns wahrscheinlich mit ihm gar nicht beschäftigen. Das ist ja das Hauptproblem. Und im Mainstream haben wir ja auch die Umstrittenen, zum Beispiel den umstrittenen Bundeskanzler und so weiter. Das ist ja alles mittlerweile umstritten. Derjenige, der nicht umstritten ist, der spielt offenbar gar keine Rolle. Das ist unsere Zeit. Ja, Peter Heisenko ist ein sehr klarer und auch ein einfacher Denker. Und er ist manchmal relativ stark in seinen Ausführungen. Und er beobachtet, und das ist seine Fähigkeit, aus meiner Sicht Entwicklungen, ganz einfach nur, wie sie sich ihm zeigen, und stellt dann daraus die logischen Fragen, die sich ihm aufdrängen. Es geht um seine Fragestellung. Und durch die permanente massenmediale Ablenkung ist es ja wirklich schwierig, noch einen klaren Blick überhaupt zu behalten zur Ermittlung der Wahrheit. Das kennt jeder von uns. Es ist wirklich schwer geworden, den Menschen auch die wahrscheinlichsten Zusammenhänge klarzumachen. Wir sehen das spätestens bei Nord Stream 1 und 2, dass als erstes kommt, dass der Russe selbst seine Sachen im Prinzip gesprengt hat, diese Leitungen. Daran sehen wir mal, wie wir schon mittlerweile ticken. Aber zum Thema. Ohne dass es jemand wirklich wahrnimmt, sendet die sogenannte Bundesrepublik ja seit etlichen Jahren die Botschaft an die Welt, dass man im Kriegsfall deutschen Boden nicht verteidigen wird oder noch besser gar nicht verteidigen kann. Allein nach den drei aus meiner Sicht auch unfähigen Verteidigungsministerinnen ist die Bundeswehr in einem derart jämmerlichen Zustand und eigentlich kampfunfähig. Und so hat es Heisenko auch ganz deutlich und logisch abgeleitet und dann auch erklärt. Ich fand das sehr gut. In den letzten Tagen kamen dann die Meldungen, zum Beispiel jetzt in den Medien, dass die Bundeswehr nur über Munitionsbestände verfügt, die im Verteidigungsfall gerade einmal 2 Tage ausreichen würde. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, so eine Aussage. Natürlich ist dieser Zustand auch damit begründet, klar, dass gegenüber den Menschen in Deutschland übrigens, die ja übrigens auch ein Sicherheitsbedürfnis haben, nahezu skrupellos Bundeswehrmaterial jetzt an die Ukraine geliefert worden ist. Nicht, dass ich denen das nicht wünsche, dass sie sich verteidigen können, aber die Frage ist, dann gibt es andere, die sich nicht verteidigen können.
Ja, und das gilt natürlich nicht nur für die Bundeswehr, denn auch in den USA wird darüber diskutiert, ob man sich mit den Lieferungen an die Ukraine nicht schon weitgehend selbst entwaffnet hat. Und es soll, wie es heißt, Jahre dauern, diese Fehlbestände an Waffen überhaupt je zu kompensieren. Auch wenn man natürlich die Rüstungsproduktion massiv steigert.
Naja, auf jeden Fall ist es ein seltsamer Vorgang, wenn ein Land ganz offen darüber diskutiert und so der Welt und damit natürlich auch dem vermeintlichen russischen Feind mitteilt, in welchem schlechten Zustand sich die Armee eigentlich befindet. Das gibt man doch seinem Feind nicht preis. Also solche Erkenntnisse sind eigentlich feindlichen Geheimdiensten vorbehalten, die das mühsam rauskriegen sollten und nicht in der Presse nachlesen des jeweiligen Landes. Das ist schon komisch. Das sind doch Informationen, die strengster Geheimhaltung eigentlich unterliegen müssen. Warum machen die das?
Ja, das frage ich dich auch. Logische Frage. Warum verhält sich die Berliner Regierung hierzu so fahrlässig? Also man könnte ja wahrscheinlich ausschließen, dass es sich um eine bewusste Finte zur Desinformation Russlands handeln könnte. Deswegen ist eben die Frage, warum machen die das?
Ja, die logische Beobachtung ist eigentlich folgende. Die Bundeswehr ist in einem jämmerlichen Zustand. Das muss erstmal festgehalten werden. Das wissen eigentlich auch alle. Und da helfen auch die geringfügigen Bestände an Hightech-Gerät nicht, die übrigens jetzt auch noch in die Ukraine verbracht werden, wo sie dann von Soldaten genutzt werden sollen, die diese komplexe Technologie überhaupt nicht kennen und auch gar nicht angemessen einsetzen können. Auf jeden Fall ist sie erstmal aus dem Verfügungsbereich der Bundeswehr somit weg. Und so muss man sich fragen, welche Ziele auf der Harthöhe eigentlich verfolgt werden, wenn man ganz offen die Kampfunfähigkeit der Bundeswehr dermaßen kommuniziert.
Ja, jetzt ist interessant, wie siehst du das, aber vor allem auch, wie der Autor Heisenko die Frage beantwortet.
Ja, so Heisenko macht da einen ganz interessanten Schwenk und man muss da natürlich kurz in die Historie der Bundesrepublik einsteigen. Die Bundeswehr wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht geschaffen, um das Gebiet Deutschland zu verteidigen. Das ist ein ganz relevanter Satz. Vielmehr sollte die Bundeswehr eine Art Speerspitze der USA gegen die Sowjetmacht sein. Und Heisenko erklärt die NATO-Doktrin, die dahinter steht. Und die sah vor, dass im Ernstfall mehr als 2000 Ziele innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sogar mit Atomschlägen verwüstet werden können. Das ist wichtig, das zu erkennen. Notfalls mal zurückspulen. Die Bundeswehr war also nichts anderes als eine Art Kanonenfutter gegenüber einem möglichen Angriff aus dem Osten, so wie es jetzt hier eigentlich die Ukraine gerade ist.
Also es klingt natürlich nicht sehr erbaulich. Das würde ja weitergedacht auch bedeuten, dass die NATO Deutschland dann auch nicht beschützen würde, wenn es einen Angriff gäbe.
Ja, also zumindest muss das hinterfragt und sogar bezweifelt werden. Also wir hören ja immer wieder aus dem Kreml, dass die Regierung Deutschland sich jetzt entscheiden müsse, ob sie dem NATO-Bündnis dient, und zwar bis zur Selbstzerstörung des eigenen Landes, ist jetzt wohlgemerkt aus russischer Perspektive, oder die Interessen der eigenen Bürger ins Zentrum des Handels gestellt werden, von Handelns gestellt werden von den Regierungen, also von der Bundesregierung. Und das ist durchaus ein interpretierbares Spannungsfeld der Gegensätze, wenn man dieses Gedankengut hier einfach mal theoretisch zulässt. Wir wollen das mal tun. Die Blauäugigkeit, dass die Bundesrepublik Deutschland sich unter dem Schutz der NATO befindet, das glauben alle. Das muss hinterfragt werden. Das, was nämlich für alle anderen NATO-Mitglieder gilt, das trifft für die Bundesrepublik Deutschland nicht so einfach zu. Deutschland hat hier einen anderen Status. NATO-Mitglied oder nicht, Deutschland lebt im Zustand immer noch des Waffenstillstands. Wir haben ab und zu darüber gesprochen, und das wird auch salonfähig, darüber zu reden. Es gab keinen Friedensvertrag. Sowohl nach Osten als auch nach Westen gibt es den nicht. Also vergessen wir nicht. Und da gibt es zum Beispiel eine Aussage, ein Zitat: Die NATO wurde gegründet mit dem Ziel, sie solle die Amerikaner drinnen, die Sowjets draußen und die Deutschen unten halten. Zitat Ende. Und das sagte kein Geringerer als Lord Hastings Ismay, hieß der, der erste Generalsekretär der NATO. Ich finde das schon sehr beachtlich. Und hier muss aus meiner Sicht schon der Ernst der Lage erkannt werden. Ich bin gleich durch noch diesen Gedankengang. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat auch schon im April dieses Jahres festgestellt, dass nicht nur Waffenlieferungen an die Ukraine, sondern vor allem die Ausbildung ukrainischer Soldaten sehr wahrscheinlich einen Bruch des Waffenstillstands mit Russland bedeuten. Nach diesen Gedanken erkennt man dann aber, dass die Bundesrepublik im Falle eines russischen militärischen Einsatzes in Deutschland nicht einmal angegriffen würde, sondern es die Bundesrepublik selbst ist, die mit dem Verhalten die Beendigung des Waffenstillstands mit Russland ja provoziert hätte. Das wäre die logische Konsequenz, wenn man den wissenschaftlichen Dienst hier zugrunde legen würde.
Ja, das wird aber öffentlich in den Medien so gut wie gar nicht diskutiert. Also ich habe wenig darüber gelesen oder gehört. Und man fragt sich in diesem Zusammenhang, wenn die NATO nach dieser Logik, die du hier gerade unterbreitet hast, Deutschland gar nicht verteidigen bräuchte. Wie passt das alles zu der Entwaffnung der Bundeswehr, die ja jetzt ihre eigenen Restwaffen noch außer Landes bringt und eigentlich damit völlig leer dasteht?
Ja, und das ist wirklich spannend. Die Frage ist, könnte es ein genialer Schachzug sein, der hier aus den Berliner Regierungskreisen kommt? Nicht von der Regierung, da erwarte ich nichts, aber von den Kreisen. Man muss ja davon ausgehen, dass es noch einen ziemlich großen, ich sage mal Rest, ein bisschen sarkastisch, von denkfähigen Menschen in der Nähe der Berliner Regierung gibt. Ein paar wird es davon geben. Und da sind viele gebildete und erfahrene Menschen dabei, neben den Regierungsdarstellern, die wir täglich im Fernsehen sehen. Und die kennen natürlich auch andere Zusammenhänge, wie diese beschriebenen, wesentlich intensiver. Heisenko zieht hier sogar einen Vergleich zur letzten Phase des Zweiten Weltkrieges. Das ist sehr interessant. Damals haben sich ja auch mehr sachlich ausgebildete und strategisch denkende Offiziere im Hintergrund dem Widerstand angeschlossen, um Deutschland vor einem zweiten Friedensdiktat was ja nach dem Vorbild von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg ja bestimmte Erfahrungen gebracht hatte, das zu verhindern. Und damals wurde Deutschland ja nach dem Versailler Friedensvertrag in die völlige Verelendung gerissen. Also wir reden jetzt hier über die 1920er Jahre. Das ist also ein ziemlich großer Zirkelschluss, den wir hier machen.
Ja, du machst einen Riesensprung zurück, beziehungsweise macht das der Autor Heisenko. Jetzt könnte man fragen, wie steht das jetzt im Zusammenhang mit unserer heutigen Zeit, dass auch unsere Hörer deinen theoretischen Ausführungen besser folgen können?
Es sind nicht meine, also es ist wichtig, da möchte ich großen Wert drauf legen. Nochmal, es ist einfach nicht üblich, öffentlich bekannt zu geben, dass eine Armee kampfunfähig ist. Warum also wird das in Deutschland so offen kommuniziert? Das ist eine Frage. Und hier könnte man die Frage stellen, ist das eventuell ein Plan, der dahinter steht, ein Geheimplan, wie auch immer man das jetzt ganz verschwörerisch bezeichnen will, der geschuldet ist, die endgültige Vernichtung Deutschlands nämlich zu verhindern? Oder ist das die Vorbereitung darauf, dass Russland den Waffenstillstand für beendet erklären könnte? Das wäre natürlich schon eine gewaltige Konsequenz. Und dann kommt die Frage, bereitet sich die Bundesrepublik darauf vor, dann erneut die bedingungslose Kapitulation auszurufen? Die Argumente liegen ja ganz offen. Die Bundeswehrführung gibt ja bekannt, dass nach ein Krieg, der entstehen würde, nach 2 Tagen beendet wäre, weil man keine Munition mehr hat. Und unter diesen Voraussetzungen wäre bei einer unmittelbaren Angriffsgefahr ja nur eine sofortige Kapitulation zu erklären, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzufeuern. Das wäre logisch. Das würde ja viele deutsche Leben retten. Abgesehen davon hat Russland, ebenso wie die USA und auch England, nach wie vor das Recht, ihre Hoheitsrechte gegenüber Deutschland auszuüben, so beschreibt es Heisenko, sobald Deutschland den Waffenstillstand bricht. Und das ist die Frage, die jetzt im Raum steht und vom wissenschaftlichen Dienst als Gefahr bezeichnet wird. Und das ist der vom Bundestag, nicht irgendeine wilde Verschwörungsgruppe. Und ohne diese historischen und rechtlichen Kenntnisse der Gesamtlage der Bundesrepublik, und das fehlt den meisten, sind diese Gedanken natürlich sehr schwer erfassbar.
Ja, und Peter Heisenko spricht in diesem Aufsatz von einem weltpolitischen Umbruch, der sich gerade vollzieht, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Dazu braucht es nicht viel, um das zu erkennen. Sagt aber auch, die Lage ist ernst, aber eben nicht hoffnungslos. Wenn man jetzt all die Informationen, die du uns hier gerade gegeben hast, zusammenfassen will und vielleicht noch mal auf heute anwenden möchte. Tu es mal.
Ja, Heisenko beschreibt das also sehr logisch aus seiner Sichtweise. Wohlgemerkt immer in seinem Gedankenmodell. Und das möchte ich noch mal ganz deutlich machen. Das US-amerikanische Jahrhundert geht demnach offenbar zu Ende. Und es geht jetzt darum zu verhindern, dass dasselbe geschieht wie vor dem Ersten Weltkrieg. England sah sich damals, also vor 1914, mit dem Untergang seines eigenen Empires konfrontiert und entschied sich, nicht allein untergehen zu wollen, sondern so viele seiner Wettbewerber oder Mitbewerber wie möglich mitzureißen. Das ist die Interpretation von Heisenko, nicht meine. Aus diesen Gedanken heraus stellt sich die Frage, ob die USA jetzt genauso handeln könnten. Es steht laut Heisenko ja zu befürchten, dass die Hasardeure, wie er es nennt, im Kanzleramt alles tun, um Deutschland und seine Industrie auch ohne direkten Waffengang zu zerstören und so einen wirtschaftlichen Wettbewerber der USA zu eliminieren. Und da könnte man einmal die aktuelle Migrations- und Russlandpolitik auch hinterfragen, die da eine Rolle spielen könnte. Das ist also ein sehr großes Thema. Die entscheidende Frage, die Heisenko hier ableitet, ist, gibt es aktuell einen geheimen Widerstand gegen den rot-grünen Wahnsinn, ähnlich dem gegenüber der Regierung kurz vor 1945? Die Frage stellt er. Zweitens, könnten es wieder hochrangige Militärs und andere sein, die versuchen, das Schlimmste von Deutschland abzuwenden, indem sie die BRD als kriegsunfähig deklarieren, also dann quasi ganz klar eine Kapitulation aussprechen? Es gibt eben in den Führungsetagen der deutschen Regierung und der Bundeswehr auch eine Menge gebildete Menschen, die übrigens nicht daran glauben, dass die USA oder England jemals die ungeteilten Freunde von Deutschland waren und sind, sondern dass sie sehr wohl auch ihre eigenen Interessen im Kopf haben.
Ja, das ist schon ein ziemlich heftiger Exkurs, den du hier vornimmst mit uns, mit den Aussagen von Peter Heisenko. Auch ich möchte noch mal unterstreichen, dass wir hier Gedankenmodelle durchgehen. Ein Autor spekuliert, wir reden über diese Gedanken, weil die so öffentlich ja nicht diskutiert werden. Und um eine Sache ganz begreifen zu können, werden wir das jemals können, das ist noch die Frage, sollte man möglichst viele Ansätze und Blickwinkel kennen. Also, welche Zukunft ist denn für Deutschland und somit natürlich auch für Europa abzuleiten?
Ja, bei diesen brisanten Gedanken muss man immer wieder darauf hinweisen, weil sie ja wirklich elementar sind. Wir sprachen ja in unseren Podcasts auch immer wieder an, dass die weltweite wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands als Ausbeutungsprojekt für die USA längst uninteressant geworden ist. Das muss man verstehen, spätestens wenn man sich mit dem Bretton Woods-System auseinandersetzt und dem Geldsystem, wissen alle internen Experten, was damit gemeint ist. Also das Gegenteil ist der Fall. In Anbetracht der US-Überschuldung und der gleichzeitigen Überproduktion von Gütern und Dienstleistungen in Amerika stehen die USA ökonomisch eigentlich am Abgrund, wissen alle. Und durch die Eliminierung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und damit auch großen Teilen Europas wäre ein großer Mitbewerber der USA aus dem Weltmarkt gedrängt. Ich bin hier also im Konjunktiv. Wir sehen allerdings schon jetzt den wirtschaftlichen Aufwind in den USA durch die militärischen und ökonomischen Unruhen in Europa. Wir sehen sie, auch wenn USA nach wie vor runterstürzt, die anderen nur noch schneller. Das wirkt dann immer so, als ob es da steigen würde in den USA. Wir sehen auf jeden Fall eine Trendbremsung des Runterfallens in USA. Und hier sind die Parallelen zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg durchaus erlaubt zu interpretieren, wenn man es so sehen möchte. Aber dieses Thema würde natürlich zu weit führen. Die derzeitigen Schäden in Europa, auch durch eine massive Mitwirkung der EU, sind wirklich schwer einzudämmen, zumal eine massenmedial abgerichtete Menschenmenge aus meiner Sicht gar keine eigenen Gedanken mehr hinbekommt, sondern mit der Masse blökt. Ich darf das mal so ein bisschen salopp sagen. Und hier kommt zur Abrundung des Themas wieder die Möglichkeit, zur Abrundung der Abwendung auch noch zusätzliche Personenschäden durch einen drohenden Krieg dazu. Darum geht es. Es geht auch um Menschenleben. Die Frage ist, ob eine bedingungslose Kapitulation im Vorfelde für die Menschen mehr Vorteile hätte als ein Zwei-Tage-Krieg mit unnötigen Toten, wobei dann eh die Munition alle wäre und man müsste kapitulieren. Das ist ja die Ausgangsposition. Und die zweite Option eines Stellvertreterkrieges, also mit der NATO auf deutschem Boden, die sehe ich als die schlechteste Lösung für die Menschen in Deutschland an, wenn man sich die Funktionsweise der Bundeswehr und deren historischen Zusammenhänge eben halt mal ansieht. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt.
Ja, ich danke dir für diese Ausführungen. Ich würde mal sagen, wir beenden das Thema an dieser Stelle, denn das muss man alles erstmal verdauen, so einen Gedankengang. Und man kann ihn auch abstreifen und sagen, nee, kommt für mich nicht in Frage, dieses Gedankenmodell. Aber die Ideen, die dahinter stehen, sind nicht ganz von der Hand zu weisen, zumal es uns auch nicht so leicht fällt, hier die ständige Berichterstattung mitzutragen über den sich abzeichnenden Zusammenbruch des Industriestandortes Deutschland, wo also auch schon große Industrievertreter warnen und von einem Industriemuseum Deutschland sprechen, in das sich das Ganze gerade verwandelt. Das sind schon Fragen. Also, wenn man nur ein Jahr zurückdenkt, selbst noch in den Hochzeiten der Mikrobe, haben wir andere Probleme gesehen als jetzt und die sind hier kerniger. Also, das heißt, die gehen schon auch an die Nieren. Ja, und dann fragt man sich, Andreas, also Deutschland hat sich abhängig gemacht von russischem Gas, von russischem Öl. Deutschland hat sich überhaupt abhängig gemacht von immer wieder anderen Playern, aber in diesem Fall vor allem von Russland. Nun ist Nord Stream zerstört worden, gesprengt worden. Nord Stream 1 und 2 waren die Pipelines, durch die Deutschland versorgt wurde, natürlich auch andere Länder in Europa. Dieser Anschlag ist 3 Wochen her. Und jetzt ist die Frage, wer steckt dahinter? Aber es kommen offensichtlich, auch wenn schon untersucht wird, in dänischen zum Teil und auch zum Teil in schwedischen Gewässern, da sind es insgesamt 4 Lecks, die entdeckt wurden an den beiden Pipelines. Also die Untersuchungen laufen. Man hat wohl schon erste Ergebnisse. Pipeline Nord Stream 1 soll völlig zerstört sein. Bei Nord Stream 2 sei es nur einer der beiden Stränge, der beschädigt ist. Und es war wohl eine heftige Sprengung. Also da gibt es jetzt auch schon Zahlen, wie viel Dynamit-Sprengladungen dahinter gesteckt haben können. Und die Bundesanwaltschaft ermittelt derweil gegen Unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie der wörtlich verfassungsfeindlichen Sabotage. Zuständig sei die Behörde, da es sich um einen schweren gewalttätigen Angriff auf die Energieversorgung handele, die geeignet sei, die innere und äußere Sicherheit Deutschlands zu beeinträchtigen, heißt es in einer Meldung, die veröffentlicht wurde unter anderem von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die sich ein bisschen näher mal mit der Sache beschäftigt haben. So, und spannenderweise gibt es keine Ergebnisse, die veröffentlicht werden. Ich komme zu dem Themenkomplex gleich. Vorher, Andreas, macht mich etwas sehr stutzig. Also, wir hören, dass die Bundesanwaltschaft ermittelt. Es liegen, heißt es, zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass die beiden Gaspipelines mittels zumindest zweier Detonationen gezielt beschädigt worden sind. Daraufhin haben die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt eine erste Aufklärungsmission gestartet, um die entstandenen Schäden zu begutachten. Die Taucher sind dabei nicht zum Einsatz gekommen, weil sie die notwendige Ausrüstung für einen Tauchgang in 70 Metern Tiefe nicht dabei hatten. Aber es wurde mit einer Unterwasserdrohne einige Fotos von den Schäden an den Pipelines gemacht, die zweifelsfrei belegen sollen, dass es sich um Sabotage handle. Jetzt heißt es weiter, zwar habe das BKA weiterhin keine genauen Erkenntnisse zur Urheberschaft, hält jedoch ein Agieren staatlicher Akteure für höchst wahrscheinlich und warnt vor weiteren Anschlägen auf kritische Infrastruktur. Meine Frage an dich, wenn Bundespolizei und BKA starten, die Bundesanwaltschaft ermittelt, die haben Taucher dabei und die kommen nicht zum Einsatz, weil sie ihren Anzug vergessen haben?
Nein, ihren Anzug nicht, es ist schon ein bisschen mehr dafür notwendig, aber es ist schon interessant, dass man dann wahrscheinlich vor Ort festgestellt hat, ups, das ist ja hier 70 Meter tief, damit konnte ja gar keiner rechnen, das stinkt wirklich zum Himmel, dass sie aus Versehen dann eben halt ihr Equipment nicht dabei hatten, aber dann kann man das ja machen, eben halt über eine Unterwasserdrohne und die liefert dann ja Bilder. Ob die Bilder nun wirklich live gesendet werden oder ob dann Film abgespielt wird, den man vorher vorbereitet hat, das kann ja überhaupt keiner mehr nachvollziehen. Das ist eine Verschwörung. Ja, das kann man nicht. Ich habe nicht gesagt, dass das so sei, ist, aber sowas wäre ja durchaus möglich. Ich finde, das Ganze 70 Meter ist nun wirklich nicht besonders tief. Ein guter Taucher ist in der Lage, da relativ schnell runterzukommen. Er braucht zwar lange Auftauchzeiten, aber das ist locker zu handeln. Und man wundert sich darüber, was hier abläuft. Ich stelle mir vor, dass man Daten hätte, die dafür sprechen würde, dass Russland verantwortlich wäre für diese Geschichte, für diese Sprengung. Ich bin sicher, die Blätter wären voll. Wir würden ununterbrochen Live-Sendungen sehen, direkt von der Bohrstelle in 70 Metern. Hätten die unten wahrscheinlich ein Fernsehstudio aufgebaut in irgendwelchen U-Booten und würden das die ganze Zeit fotografieren und filmen. Nichts dergleichen findet dort statt. Es ist wirklich bedenklich, was hier abläuft und was man den Menschen so zumutet in einem Land durch diese medialen Darstellungen.
Naja, was heißt medial? Nicht nur medial, sondern das sind ganz faktisch realistische Situationen. Deutschland hat ja einen Bundesjustizminister, der heißt Marco Buschmann, und der hat gegenüber dpa gesagt, dass deutsche Behörden die Hintergründe der Nord Stream-Sabotage aufklären würden. Wörtlich, wir lassen uns durch den Angriff auf die Nord Stream Pipelines nicht einschüchtern. Die deutschen Behörden werden gemeinsam mit unseren europäischen Partnern aufklären, wer verantwortlich ist für die Sabotage. Nun hatte der Spiegel aber inzwischen gemeldet, dass Schweden gemeinsame Ermittlungen mit Deutschland und Dänemark abgelehnt haben soll. der Einrichtung eines internationalen Joint Investigation Team erteilte die schwedische Regierung eine Absage mit der Begründung, dass die Sicherheitseinstufung der Ermittlungsergebnisse zu hoch sei, um diese mit anderen Staaten zu teilen. Und Russland, das ja über den Staatskonzern Gazprom die Mehrheitsanteile am Projekt hält, wurde ebenfalls zuvor von den Ermittlungen ausgeschlossen. Und daraufhin bestellte das russische Außenministerium die Botschafter Dänemarks, Schwedens und Deutschlands ein. Das wiederum hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, meldet die deutsche Wirtschaftsnachrichten, das Portal. Ja, und hier heißt es, Anschuldigungen westlicher Medien, Russland selbst stecke hinter der Sabotage. Die hat der Kreml als dumm und absurd zurückgewiesen. Der Auslandsgeheimdienst SWR hatte mitgeteilt, dass man Daten über die Sabotage habe, diese jedoch nicht weiter präzisieren werde. Man fragt sich, warum? Warum wird das nicht auch veröffentlicht? Also die Frage ist ja wohl auch erlaubt. Zwar hält sich Russland mit offiziellen Anschuldigungen zur Urheberschaft zurück, dürfte jedoch, so heißt es in diesem Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten, wie eben auch mancher US-Ökonom, da haben wir neulich drüber berichtet, oder eben auch Ex-Pentagon-Berater, die USA und ihre Verbündeten hinter dem Anschlag vermuten. Das hat Russland ja durch die Blume auch mehrfach zu verstehen gegeben. Jetzt gibt es aber Anfragen von verschiedenen Parteien, parlamentarische Anfragen, die wollen Details über den derzeitigen Ermittlungsstand haben. Und zum Beispiel hat aus der Fraktion Die Linke die Obfrau Zaklin Nastic eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, im Verteidigungsausschuss des Bundestags, unter anderem mit der Frage, welche Erkenntnisse auch Geheimdienstliche über die Ursachen und möglichen Urheber der Regierung vorlegen. Und die Antwort am 7. Oktober sei dann folgendermaßen ausgefallen: Es lägen keine Erkenntnisse vor. Zudem verweigerte die Regierung alle weiteren Informationen mit dem Verweis auf die sogenannte Third-Party-Rule. Demnach stehe die Anfrage im Konflikt mit den Interessen verbündeter Staaten bzw. deren Geheimdiensten.
Ja, also man merkt, dass sie in ihrer aussichtslosen Lage der eigenen Verstrickung das Ganze nicht mehr unter dem Teppich halten können, wenn mit solchen Argumenten gearbeitet wird. Und es befeuert ja schon diese dramatische Medienpolitik, die dahinter steht, eindeutig die großen Verschwörungstheorien eines Inside-Jobs, den ja mehr oder weniger alle Journalisten hinter den Mauern unter vier Augen und so weiter mittlerweile schon gar nicht mehr unter vier Augen. Ich glaube, auch in den Kantinen mittlerweile offen diskutieren und keiner mehr daran glaubt, dass es die Russen gewesen sein könnten. Zumal ja gerade Putin gesagt hat, er wäre bereit, über die noch heile Nord Stream 2 Röhre weiterhin Gas zu liefern. Denn die Argumentation war ja, dass man quasi Europa komplett vom Gas abschalten wollte und wollte die Preise nach oben treiben. Das ganze Gebäude fällt ja in sich zusammen. Aber spannend ist, dass der Haupteigentümer dieser Rohrleitungen, nämlich Gazprom, nicht an den Unfallort kommen kann. Das ist das Entscheidende. Das ist eigentlich ein Skandal, denn es gibt Wissenschaftler unbewaffnet, die kann man prüfen und die könnten da einfach mit runtergehen. Das ist keine Kriegsgefahr und nichts und die wissen auch, wie ein kaputtes Rohr aussieht. Aber Schweden darf dahin, Dänemark darf dahin, Deutschland darf dahin und man verhaspelt sich und verdreht sich da mehr oder weniger. Und jetzt kommt man mit Geheimdienstinformationen an. Was sollen denn das für relevante Informationen sein, die Russland zum Beispiel dienen könnten, wenn man solche Dinge jetzt nach außen tragen will? Wo ist denn hier die Transparenz? Es geht um eine zivile Rohrleitung durch ein Meer. Und zwar in einem Hoheitsgebiet, welches keinem mehr gehört, sondern im freien Bereich. Ich kann es nicht verstehen.
Du sagst, Deutschland darf dahin. Ja, Deutschland war da, aber die Taucher durften nicht runter. Oder glaubst du wirklich, dass sie die Ausrüstung vergessen hatten?
Nein, das glaube ich natürlich nicht. Also so blöd sind die nicht. Jeder weiß, wie tief das Meer ist an jeder Stelle. Und jeder Kubikmeter Wasser ist eigentlich geprüft. Man kann da kein Geräusch machen, ohne dass es jemand mitbekommt. Und es ist wirklich lächerlich.
Auch Sarah Wagenknecht von den Linken hat eine ähnliche Anfrage an das Auswärtige Amt gestellt. Sie wollte darüber hinaus noch wissen, welche NATO-Schiffe und Truppenteile sich seit dem abrupten Ende der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 in den Gegenden aufhielten und welche russischen Schiffe dort gesichtet worden seien. Und auch diese Anfrage hat die Bundesregierung abgeschmettert. Da heißt es, eine Antwort würde die Preisgabe von Informationen beinhalten, die das Staatswohl in besonderem Maße berühren, hat das Auswärtige Amt geantwortet. Und daher komme auch eine Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen nicht in Frage, da auch nur die geringe Gefahr des Bekanntwerdens nicht hingenommen werden kann, heißt es wörtlich.
Also wenn das Staatswohl berührt wäre, da in irgendeiner Form destruktiv, dann sollte man mal hinterfragen, welchen Staat Sie denn damit meinen, der davon berührt werden könnte. Die Frage wird nicht beantwortet. Da steht nicht das deutsche Staatswohl, sondern da steht nur das Staatswohl. Und Staaten gibt es ja ganz viele, die sind ja auf der ganzen Welt verteilt, übrigens auch jenseits des Atlantiks.
Also Sarah Wagenknecht ist natürlich überhaupt nicht damit einverstanden. Sie sagt, die Bundesregierung sagt uns de facto, dass sie zwar etwas weiß, es aber aus Gründen des Staatswohls den Abgeordneten noch nicht einmal in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags zur Kenntnis geben kann. Und da könne man nur noch spekulieren, welche Erkenntnisse über die Urheberschaft der Anschläge das deutsche Staatswohl so existenziell betreffen könnten, dass man sie unbedingt geheim halten müsse. Wörtlich sagt sie, auf jeden Fall bedeutet dieser Umgang, dass jegliche Kontrolle und Kritik an der Bundesregierung durch die Opposition unmöglich gemacht wird.
Ja, und hier sieht man ganz deutlich, welches Verständnis von Demokratie mittlerweile in Berlin vorherrscht. Und man gilt als Schwurbel und Verschwörungstheoretiker, wenn man sagt, dass wir in einem autokratischen Staat, in einer Diktatur mittlerweile leben und die Demokratie abgeschafft wurde oder gerade dabei ist, abgeschafft zu werden. Da gibt es natürlich noch härtere Formen, wie in China zum Beispiel. Aber das mag ja alles sein. Aber wir sehen es doch hier nun wirklich in einer ganz deutlichen Form.
Ja, und wie viel Staub die ganze Sache aufwirbelt, sieht man an den doch unzähligen Anfragen. Hier, ich will noch mal eine zitieren von Wirtschaftsprofessor Dr. Harald Weil, der ist von der AfD, der auch Anfang Oktober eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt hat und darin gefragt hat nach der behördlichen Antwort auf den CIA-Hinweis zu einem möglichen ukrainischen Angriff auf westliche Pipeline-Infrastruktur. Und damit hatte er sich ja auf einen Artikel des Spiegel bezogen, der von diesem Hinweis, diesem CIA-Hinweis berichtet hatte. Und auch hier gibt es eine spannende Antwort, das hat die Grazer Tagesstimme zitiert, und zwar des Kanzleramtschefs und Nachrichtendienstbeauftragten der Bundesregierung Wolfgang Schmidt. Der äußert darin, dass die Bundesregierung über den CIA-Hinweis auf einen möglichen ukrainischen Pipeline-Anschlag keine weitere Auskunft erteilen wird. Grund sei eben diese Third-Party-Rule, demnach Informationen internationaler Geheimdienste nicht weitergegeben werden müssen. Und eine Antwort auf die Frage von Professor Weil würde, so Minister Schmidt, die wörtlich wechselseitige Vertrauensgrundlage stören und somit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Nachrichtendienste des Bundes mit ausländischen Nachrichtendiensten haben. Also die deutschen Geheimdienste würden voraussichtlich von Diensten wie der CIA keine Informationen mehr bekommen, wenn die Bundesregierung auf die Anfrage des Abgeordneten antwortet.
Ja, ich denke immer darüber nach, warum nennt man so etwas nicht eigentlich wirkliches Geschwurbel? Hier wird ja nicht in irgendeiner Form ein Vorgang diskutiert, der in der Zukunft liegt, sondern es geht um die Ermittlung eines Straftatbestandes, der in der Vergangenheit liegt. Und die müssen wir ja auch nicht sagen, welcher Agent nun wo gerade was gesagt hat und wie der heißt und wo seine Familie, wo, sofern noch wohnt und jemand noch in Gefahr gebracht wird. Aber man muss doch in der Lage sein, eine offene Information der entsprechenden Behörden teile die sind ja bekannt. Das ist ja nicht irgendwo, dass das keiner kennt. Ganz klar zu argumentieren, transparent zu machen, um die Zusammenhänge sauber abzuarbeiten. Nochmal, es geht nicht um einen kriegerischen Akt, der bevorsteht, sondern einen, der hinter uns liegt. Und da mit solchen geheimdienstlichen Argumenten kommen, wo bereits das Ding schon gesprengt wurde, das ist wirklich einfach nur noch unfassbar.
Die Tagesstimme aus Graz, die sagt hier zum Schluss etwas, ja, da kann ja wirklich jeder drüber nachdenken. Da heißt es, diese doppelte und dreifache Geheimhaltung und Sensibilität legt die Vermutung nahe, dass die Bundesregierung etwas verschweigen will. In diesem Falle stellen sich zwei Möglichkeiten. Entweder die Informationen weisen auf eine ukrainische Beteiligung am Pipeline-Attentat hin, wie in der Anfrage vermutet von diesem Professor, oder sie widerlegen die ukrainische Beteiligung und verweisen stattdessen zum Beispiel auf eine russische Beteiligung. In welchem Falle die Bundesregierung und die US-Geheimdienste diese Information geheim halten würden und in welchem sie die Information in alle Welt aussenden würden, das muss jeder selber überlegen.
Ja, einfache Fragen. Eins und eins ist immer noch zwei. Und wir können wirklich nur kopfschüttelnd hinnehmen, dass die Geheimdienste hier eigenes Ding machen. Und das, was wir hier erleben, ist eigentlich eine Regierungspolitik Deep State, nämlich im tiefen Staat, hinter den Gründen, hinter den Menschen, hinter den Bürgern, die eigentlich vertreten werden sollten. All die haben nichts damit zu tun, die sind außen vor. Das Einzige, was stört, ist der Bürger in diesem System. Und man kocht seine eigene Suppe irgendwo in den Annalen, irgendwelcher tiefer Bunker. Es ist unglaublich.
Ja, solange man noch kochen kann. Ja. Denn das ist ja das nächste Thema. Während wir hier über Hintergründe nachdenken, was könnte hinter was stecken, wir haben auch hier schon gesprochen über Lieferschwierigkeiten, über Produktionsbeendigungen von Industriestandorten, geht dieses Thema eben auch in die Welt hinaus. Und Deutschland steht immer mehr unter Beobachtung. So hat jetzt die internationale Financial Times ein Interview geführt mit dem Chef des Fachverbandes für das Güterkraftverkehrsgewerbe, Dirk Engelhardt. Der ist der Leiter, also praktisch von allen Unternehmen, Logistikunternehmen, Dieselfahrzeugen, Lkw-Fahrzeugen. Und mit dem hat man ein Interview geführt. Und hier heißt es, ich habe den in den Übersetzer getan, diesen Artikel von der Financial Times. So wird jetzt über Deutschland international berichtet. Produktionskürzungen der Flüssigkeit, die das Lebenselixier des Transportgewerbes ist, könnten die Lieferketten in der größten Volkswirtschaft der EU beeinträchtigen. Damit ist Deutschland gemein. Und nach einem monatelangen Chaos in der Lieferkette, einem Mangel an Fahrern, an steigenden Kraftstoffpreisen, sieht sich die deutsche Lkw-Branche mit einer neuen Krise konfrontiert, einem chronischen Mangel an der Flüssigkeit, die ihre Fahrzeuge auf der Straße hält. Und das ist AdBlue, darüber haben wir schon gesprochen. Die Vorräte gehen zur Neige, heißt es hier, ein Gemisch aus Harnstoff und deionisiertem Wasser. Die Vorräte gehen zur Neige, nachdem ein Unternehmen in der ostdeutschen Stadt Wittenberg, nämlich SKW Pisteritz, das zu den größten deutschen AdBlue-Lieferanten gehört, die Produktion einstellen musste, um eben irgendwie mit den steigenden Gaspreisen umzugehen. Und Dirk Engelhardt, eben der Leiter des BGL, der sagt, er wird von besorgten Unternehmen belagert, denen das AdBlue jetzt ausgeht. Und er sagt, Lkw können nicht fahren ohne AdBlue. Wörtlich, es wird einen Aufschrei in der Bevölkerung geben, wenn die Lieferketten zusammenbrechen und die Supermärkte leer werden.
Ja, das ist wirklich unglaublich. Wer genau zugehört hat in unseren letzten Podcasts, die wir gemacht hatten, nämlich schon vor einem Jahr, da sprachen wir eben halt von diesen Rescue Boards, möchte ich sie mal nennen, wo dann eben halt auch externe Beraterunternehmen wie EY oder Deloitte oder IFO-Institut mit dabei eine Rolle spielten bei der Umsetzung dieser Sunrise-Operation, nämlich der Abwicklung offenbar Deutschlands. Und dort spielte Dirk Engelhardt interessanterweise eine ganz entscheidende Rolle. Der war nämlich immer mit dabei und er kennt die Zusammenhänge offenbar auch schon lange innerhalb der Planung. Und ich finde es dann so interessant, wenn er jetzt auftritt und sagt, das ist ja alles ganz furchtbar, was da jetzt kommt. Damit konnte ja fast keiner rechnen. Also er ist jetzt quasi derjenige, der die Interessen der Fahrer, der Lkw-Fahrer und so weiter offensichtlich vertreten will. Und man muss sich die Frage stellen, ob er nicht mit auch zu denjenigen gehörte, die vielleicht sogar mit verantwortlich sind für diese Misere, zumindest die Lkw-Fahrer im Vorfeld nicht angemessen informiert hatte, sondern gewartet hat, bis es alles so weit zusammenbricht und keiner mehr weiter weiß, um dann eben halt ganz erstaunt zu sein. Man merkt also auch die Opfergruppen, und das sind die Lkw-Unternehmen, die Speditionsunternehmen, die laufen unter einer gewissen Führung von denjenigen, die eigentlich ziemlich stark eingeweiht wirken auf mich. Man achte auf meine Wortwahl.
Ja, das ist schon fast wie ein Krimi, den wir hier besprechen, denn dieser Krimi hat große Auswirkungen, wenn das so kommt wie Herr Engelhardt, der Financial Times International mitgeteilt hat. Also, da heißt es, die Stilllegung von Piesteritz hatte bereits enorme Auswirkungen auf die Düngemittellieferungen an deutsche Landwirtschaftsbetriebe und verursachte Probleme für Schlachthöfe, Lebensmittelverpacker und Brauereien, die auf das von Piesteritz produzierte Kohlendioxid, das ist ein Nebenprodukt von Ammoniak, angewiesen sind. Aber der starke Rückgang der AdBlue-Produktion wird voraussichtlich noch größere wirtschaftliche Folgen haben, heißt es. Engelhardt sagte, dass mehr als 90% der 800.000 Lastwagen in Deutschland diese Lösung benötigen und insgesamt 2,5 bis 5 Millionen Liter pro Tag verbrauchen. Und er sagte, wir bekommen die ersten Anrufe von Spediteuren, die kein AdBlue mehr haben, keine neuen Lieferungen mehr bekommen. Das könnte bald Ausmaße annehmen, die wir nicht mehr eindämmen können. Diejenigen, die noch AdBlue kaufen können, beklagen, dass die Preise für die Lösung bis zu 7-mal höher sind als vor einem Jahr. Und jetzt geht es auch darum, dass auch Supermarktketten, die von den Engpässen bei Grundnahrungsmitteln während der Pandemie schon gezeichnet sind, sich auch besorgt zeigen. Zum Beispiel wird hier zitiert ein Sprecher von Aldi Süd, einem der größten deutschen Discounter, der sagte, das Unternehmen nehme die aktuelle Situation sehr ernst. Und hier wird so viel beschrieben, auch dass die Probleme alle anderen Branchen auch betreffen, die viel Energie verbrauchen. Jüngste offizielle Daten zeigen, dass die Glas-, die Keramikproduktion zwischen Juli und August um fast 3% zurückgegangen ist. Tendenz weiter. Die Chemieproduktion um 3,1, Kokereien, Ölraffinerien 4,5% und der Toilettenpapierhersteller Hagle, der hat jetzt Insolvenz angemeldet und begründet dies eben auch mit dem Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise. Andreas, es sind ja zum Teil Themen, die wir hier schon besprochen haben, aber wenn das so detailliert jetzt international verkündet wird, erscheint es auch fast wie eine Vorbereitung.
Ja, irgendwie ja. Also wenn alle wissen, dass es nicht genügend AdBlue gibt und dass in Kürze die ganzen Transportsysteme zusammenbrechen werden, was mit Hungersnöten einhergeht, es geht nämlich um die Belieferung mit Lebensmitteln von Supermärkten beispielsweise, dann ist für mich eines schwer verständlich. Ich glaube zu wissen, dass LKWs auch ohne AdBlue laufen würden, wenn man sie entsprechend technisch umstellt. Wo bleibt denn jetzt die Frage, dass man sagt, wir würden die LKWs technisch jetzt umstellen in Anbetracht der Lage, dass es darum geht, eine Hungerkatastrophe zum Beispiel zu vermeiden, wenn das dann machbar wäre? Ich glaube, dass es machbar ist. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich will auch jetzt nicht stundenlange Mails dazu haben. Eine kurze Information würde mir vielleicht schon reichen, aber man macht es eben halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und die Argumentation wird ganz klar sein, nein, wenn die mit ganz normalem Diesel ohne AdBlue fahren und diese Technik entsprechend umgestellt wird, quasi ausgesondert wird, dann ist das ja eine Riesenproblematik für den Klimaschutz. So wird dann argumentiert. Wenn ich dann aber sehe, dass eine Nord Stream 1 und 2 voll mit Methangasen in die Luft gejagt wird und alleine das, was dort in die Atmosphäre reingetreten sein soll, dem CO2 und dem Schadstoffvolumen entspricht eines ganzen Jahres der Bundesrepublik Deutschland, welches die Industrie ausstößt, dann kommt es aus meiner Sicht bei einer drohenden Hungersnot, glaube ich, auch nicht mehr darauf an. Und wenn dann noch im Raum steht, dass man es eventuell sogar selbst gemacht hat mit Nord Stream 2, dann schon gar nicht. Ich frage mich, wo sind hier eigentlich die logischen Argumentationsketten, dass man sagt, wir müssen doch jetzt etwas tun. Nur das zu beschreiben, dass es bald nichts mehr zu essen gibt, das kann doch nicht reichen. Wo ist eigentlich die Lösungsdiskussion?
Es fehlt der Tatendrang.
Ja, absolut. Nee, der Tatendrang ist schon da, aber in die falsche Richtung.
Ja, also das sind immer wieder Themen, die uns hier aufmerksam machen, dass tatsächlich so wenig Leute, von denen man es erwarten könnte, vielleicht auch mal in den Medien sich zu Wort melden und Fragen stellen. Aber tatsächlich, solange die Kollegen in der Mainstream-Presse weiterhin diese Arbeit tun, wie sie das bis jetzt tun, und jemanden, der fragt oder der auch andere Vorschläge hat, in Bausch und Bogen verurteilen, so lange wird der Prozess sich hinziehen, bis sie selber ohne Strom und ohne Lebensmittel da sitzen. Ja, und ein Portal für kritische Infrastruktur auch, nämlich in RLP, also in Rheinland-Pfalz, die haben sich mal beschäftigt mit den 6 Phasen eines flächendeckenden Blackouts und ab wann es kritisch wird. Und man fragt ja, kommen jetzt Stromausfälle und wichtige Systeme der kritischen Infrastruktur, was, wenn die ausfallen? Und man präsentiert hier auch eine Umfrage des CIVAI-Instituts. Diese hat ergeben, dass eine Mehrheit der Bürger in Deutschland in großer Sorge ist, über die Hälfte, 53%. Und zwar haben die meisten von ihnen die Sorge, dass eben bei einem Blackout wirklich es haarig werden könnte. Und der Stromausfall kann eben erhebliche Folgen haben für die kritische Infrastruktur. Und zwar nicht nur im eigenen Haushalt, sondern eben in der gesamten Gesellschaft, in den Institutionen. Und kritische Infrastrukturen werden als Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen definiert, heißt es hier, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen oder öffentliche Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würde. Und so heißt es eben im Bundesinnenministerium in den dazu hergestellten Papieren. Aber worauf müssen wir uns wirklich einstellen, wenn bundesweit der Strom ausfallen würde und vor allem für einen längeren Zeitraum? Und da hat die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland schon 2015 ein Arbeitspapier entwickelt und da werden die Auswirkungen auch für Behörden beschrieben und man geht jetzt hier mal von 6 Phasen aus. Und da wollen wir mal kurz durchgehen, Andreas. 10 Minuten, die ersten 10 Minuten, da gehen für gewöhnlich Meldungen und Nachfragen von Privatpersonen oder Institutionen eben ein. Bei Rettungsdiensten, bei Feuerwehr, bei Polizei. Und es wird darauf hingewiesen, dass es derzeit zu Problemen kommt. Dann gibt es die ersten Einschränkungen bei der öffentlichen Telekommunikation. Mobilfunk, Festnetz fällt schon teilweise aus. Das heißt auch, dass die Kommunikation mit anderen Behörden, zum Beispiel Polizei und Feuerwehr, gestört sein könnte. Und es kommen schon in diesen ersten 10 Minuten auch die ersten Hilferufe aus steckengebliebenen Aufzügen.
Ja, das ist so für mich der Albtraum, dieser steckengebliebene Aufzug. Das ist etwas, was ich mir gar nicht vorstellen mag, weil ich auch immer wieder gesagt, jetzt in dieser Zeit, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Treppe zu nutzen, nutzt die Treppe, sofern es euch körperlich möglich ist und verzichtet eher auf den Aufzug. Denn es ist so, dass viele Unternehmen eben keine Notstromaggregate haben und in so einem Ding festzustecken, ob das jetzt 7 Stunden ist oder ob das 4 Tage sind, alles ist eine Katastrophe in diesem Ding, denke ich mal. Und keiner möchte das gerne erleben, zumal dann ja auch kein Licht an ist in den Dingern. Das darf man auch nicht vergessen. Aber nochmal zu dem Blackout bevor. Ich bin froh, dass das Bewusstsein für den Blackout jetzt entsprechend hoch ist. Das bedeutet, dass man sich vorbereitet, aus meiner Sicht, um einen Blackout dramatisch zu verhindern. Und ich vermute mal jetzt, es geht immer mehr in Richtung eines Brownouts. Denn in dem Moment, wenn die tatsächlich anfangen, die Zusammenhänge und die Gefahren eines Blackouts zu erkennen, dann werden sie sich jetzt darauf vorbereiten, einen Brownout durchzuspielen. Brownout bedeutet, dass man ganz bestimmte Gebiete in bestimmten Abständen immer wieder rausnimmt und dann wieder zuschaltet. Man hat mal Strom, man hat dann wenig Strom, also wie in einem sogenannten klassischen Drittland, auch so eine diffamierende Bezeichnung, dass man dann eben halt nur noch stundenweise Strom am Tag hat. Was jetzt gerade passiert mit dem Blackout, ist natürlich auch eine fast schon wieder Panikinszenierung, wie man es kennt, auch bei der Corona-Geschichte. Das macht mich jetzt schon wieder stutzig. Also an der Stelle rudere ich jetzt ein bisschen zurück. Bereitet euch eher auf den Brownout vor. Dafür ist zum Beispiel dieser Echo-Flow natürlich auch das Entscheidende, weil man dann eben halt in den Zeiten, wo kein Strom ist, Strom hat und in den Zeiten, wo man Strom hat, gleich wieder laden kann und zwischenzeitlich natürlich noch mit den Sonnenkollektoren das Ding sowieso nachladen kann. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess an der Stelle.
Ja, ich gehe mal weiter. Stufe 2, was die Gesellschaft erwartet bei einem Stromausfall. Diese Stufe 2 sind 10 bis 60 Minuten. Als Folge von Betriebsstörungen heißt es, hier werden die ersten automatischen Brandmeldeanlagen ausgelöst. Aufgrund anlaufender Notstromaggregate kann es zu Meldungen von Bränden kommen. Die öffentliche Kommunikation, die Handynetze brechen durch Überforderung zusammen, liegt vor allem daran, dass zeitgleich viele Menschen versuchen, private Termine zu verschieben. Im öffentlichen Nahverkehr, Personennahverkehr mit Elektroantrieb, kommt es zu Störungen. Zudem kommt es auch auf den Straßen zu Chaos. Einerseits wird es damit begründet, dass die Ampelanlagen ausfallen, aber andererseits damit, dass sich wegen der liegen gebliebenen öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr Menschen ins Auto setzen.
Ja, das ist auch noch, was wir hier ganz deutlich sehen nochmal für alle unsere Zuhörer. Wer sich also mit dem Gedanken herumtreibt, ein Auto zu kaufen, sollte auf gar keinen Fall ein Elektroauto fahren, weil genau die natürlich genauso davon betroffen sind, die man nämlich nicht mehr laden kann. Wenn man es versucht, dem zu folgen und man noch heranbekommt, bietet sich tatsächlich ein älteres Auto zu kaufen, was vielleicht schon 20, 30 Jahre alt ist, in einem guten restaurierten Zustand, ein Youngtimer, zum Beispiel so ein Mercedes, wie ich ihn mag, ein 240er Diesel zum Beispiel mit 71 PS. Das sind zumindest Dinge, die immer laufen. Die fahren übrigens auch mit Salatöl, dann riecht man wie eine Pommesbude, aber die Dinger laufen dann eben halt und sind leicht zu handeln. Das ist auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle.
Also du gibst jetzt hier aber keine Dekarbonisierungsempfehlungen, denn das wird natürlich die Regierung gar nicht erlauben, Andreas, dass du mit Salatöl fährst.
Nein, das würde ich auch nicht tun. Ich sage nur, dass es möglich wäre, theoretisch. Und ich gebe auch keinen Tipp jetzt, einen alten Diesel zu kaufen, der gerade neu gebaut wurde, sondern einer, der bereits fährt. Und wenn er bereits fährt, dann ist es so, dass die entsprechende CO2 Diskussion längst hinter ihm steht. Es geht hier auch bei den Dieselmotoren übrigens gar nicht um CO2, sondern um andere Belastungen. Und der Wagen ist bereits da. Und je eher er verschrottet wird, desto ungünstiger für die Natur, weil auch wenn er eine hohe Schadstoffemission hat, ein neues Auto mit weniger Schadstoffemission wird, wenn man den Produktionsprozess mit einrechnet, eine schlechtere Bilanz haben, als ein altes Auto aufzufahren.
Lieber Andreas, du hast hier gerade logisch argumentiert, das geht aber in der Politik heute nicht. Denn wie ich vorhin gelesen habe, ist in München zum Beispiel schon ein Dieselfahrverbot für den mittleren Ring ausgesprochen worden.
Ja, das ist alles ein bisschen für mich schwer nachzuvollziehen. Es gab mal ein Beispiel, wenn einer sich ein Baujahr 1957er Cadillac gekauft hätte mit einer, ich glaube, 5,4 Liter Maschine V8-Zylinder mit einem Verbrauch von 23 Liter. Und da hat er dann dagegen gestellt, einen nagelneuen Renault Twingo, der damals gebaut wurde, irgendwo, das muss gewesen sein, schon 10 Jahre her, und hat dann im Prinzip 10 Jahre Laufzeit kalkuliert mit der gleichen Kilometerzahl. Dann wäre der Twingo in der Schadstoffbilanz schlechter gewesen, weil bei dem die Schadstoffe noch dazugekommen wären gegenüber dem Chevrolet, der ja bereits schon die Produktion hinter sich hatte. Das soll nicht heißen, dass das jetzt ein gutes Auto war, der Chevrolet insgesamt gesehen. Aber an dieser Stelle ist es einfach günstiger. Diese Überlegungen, finde ich, sollten auch diskutiert werden dürfen.
Und das durftest du gerade. Hast du gut gemacht, Andreas.
In Kuba fahren die schon seit Jahrzehnten mit diesen Dingern rum und die haben auch jetzt immer noch einen blauen Himmel.
Ja, aber wenn die die Dekarbonisierungsgesetze bekommen, dann wird es auch da eng. Ja, es gibt dann die Stufe 3, sagt die Feuerwehr, im Zeitraum von 1 bis 2 Stunden. Zum Beispiel bei der Versorgung von Patienten im privaten Bereich kommt es zu den ersten Einschränkungen. Die mit Strom angetriebenen Geräte, Beatmungsmaschinen, Sauerstoff, Dialysegeräte funktionieren nicht mehr. Es kommt zu ersten Hilfeersuchen und ein weiteres Problem tritt in dieser Phase auf. Je nach Witterung machen sich die Ausfälle von Heizungen und Klimaanlagen bemerkbar.
Ja, hier geht es allerdings dann darum, um Menschen, die nicht im Krankenhaus liegen, sondern das sind eben halt die, die in irgendwelchen anderen Einrichtungen liegen, Altenheimen und so weiter und beatmet werden, weil die eben halt nicht diese entsprechende Notstromaggregate haben. Nun weiß ich aus erster Hand von Herrn Klaus Klaasen, den ich mal interviewen durfte zum Thema Notstromaggregate, findet man auf der Wissensmanufaktur auf unserer Seite. Und da sind die Krankenhäuser, glaube ich, sogar verpflichtet, 48 Stunden Stromversorgung eben halt bieten zu müssen. Also das ist auch noch mal ganz klar zur Relativierung, aber das ändert nichts an der Grundhaltung.
Ja, hier heißt es, die vierte Phase, 2 bis 8 Stunden, da nehmen die Hilferufe von den nicht mehr versorgten Patienten deutlich zu. Der BOS-Funk, Sicherheitsbehörden in Deutschland und Österreich, sowie die Bundeswehr nutzen, fällt aus, weil der Akku der Basisstationen leer wird. Also in diesem Fall ist es wirklich, wer es kann, sollte seine eigene Stromquellenerzeugung zu Hause haben.
Ja, das sind so alte betreute Wohnanlagen. Die haben ja diese Funksysteme, wo dann beispielsweise Senioren leben können, so gut es geht, allein in einer kleinen Wohnung. Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Und dann ist dann, wenn ein Problem auftaucht, dass die über irgendein Armband, wo der Puls gemessen wird, oder da gibt es dann überall irgendwelche Knöpfe oder Strippen, die man ziehen kann, um notfalls jemanden kommen zu lassen, der einem hilft. Das ist damit gemeint, denke ich.
Ja, und hier heißt es weiter immer noch in diesem vierten Step. Die öffentliche Telekommunikation fällt komplett aus. Die Infrastruktur für Mobil- und Festnetztelefone bricht zusammen. Weiterhin zeigt der Ausfall, so genannt, von Komponenten der Wasserversorgung erste Auswirkungen. Es kommt zu ersten Problemen bei der Massentierhaltung. Das alles in einem Zeitraum eines Stromausfalls von 2 bis 8 Stunden. Phase 5, ein Zeitraum zwischen 8 und 72 Stunden, da wird es richtig brenzlig. Gefahrenmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen fallen aus. Es kommt zu massiven Problemen bei der Massentierhaltung. Die ersten Autos bleiben liegen, weil es an Tankstellen keinen Sprit mehr gibt. Bei der Versorgung mit Trinkwasser, auch bei der Versorgung mit Lebensmitteln kommt es zu ersten Engpässen. Da der Strom ausgefallen ist, versuchen immer mehr Menschen Feuer zu machen. In der Folge des unsachgemäßen Umgangs kommt es zu Bränden. Nahezu Kräfte lokaler Katastrophenschutzeinrichtungen sind im Einsatz.
Ja, also ich bin noch bei den Massentierhaltungen. Das berührt mich am meisten, weil ich da so einer bin, der da irgendwie einen Trigger hat, bestimmter Art, glaube ich. Und das sind natürlich grausame Bilder, die sich keiner vorstellen kann, wenn Kühe, die Hochleistungskühe, die maschinell gemolken werden müssen, dann nicht mehr gemolken werden können und keiner hat so wenig Fantasie, sich ausmalen zu können, was das für die Tiere bedeutet.
Ja, es ist jeder Bereich für sich dramatisch und vor allem, da kommen wir aber gleich noch zu, gibt es eben auch Bundesländer, die sagen, wir sind für die Versorgung der Bürger nicht zuständig. Das müssen die selber machen. In einigen auch nicht. Also Phase 6, das ist es dann auch. Das sind ab 72 Stunden Stromausfall. Was passiert da? Jetzt kommt es zu massiven Versorgungsengpässen bei allen Gütern des täglichen Bedarfs, auch in den Haushalten, die Vorsorge getroffen haben. Die Frage ist immer, wie umfangreich ist die Vorsorge? Viele öffentliche Dienstleistungen sind nun funktionsunfähig. Folglich kommt es zu einer Destabilisierung gesellschaftlicher Strukturen. Der lokale Katastrophenschutz hat keine Ressourcen mehr und muss überregional Hilfe anfordern.
Ja, das wäre natürlich jetzt eine ziemlich absurde Geschichte, weil in einem Blackout gibt es kein überregional mehr als Hilfe, denn die sind genauso davon betroffen und fordern auch gerade überregionale Hilfe an, zu denen ich dann wieder gehöre, der auch gerade welche braucht. Das heißt, beim Blackout geht es ja um einen flächendeckenden Bereich, wo ein ganzes Land oder ein ganzer Bereich wie Europa komplett davon betroffen sind. Das ist der eigentliche, wirkliche schwere Blackout, der hier beschrieben wird. Und ich bin wirklich in der Hoffnung und kann nur appellieren an die Experten, dass sie möglichst viele Insellösungen und auch entsprechende Kipppunkte mit eingebaut haben, dass sie sagen können, okay, wir können regional immer noch bestimmte Gebiete mit Strom versorgen, sodass von dort aus auch dann Hilfe für die nicht versorgten Gebiete stattfinden kann.
Ja, das wird hier auch unter anderem mit berücksichtigt. Also in dem Szenario eines flächendeckenden Stromausfalls der Berufsfeuerwehren werden die Auswirkungen zum Beispiel auf die Polizeibehörden noch gar nicht beschrieben. Diebstähle, Einbrüche, Plünderungen würden die polizeilichen Ressourcen parallel erheblich binden. Weiterhin kommt man zu der Erkenntnis, dass die Notstromaggregate der Katastrophenschutzbehörden nicht ansatzweise ausreichen würden, um im Falle eines Blackouts auch nur die Bedarfe zu decken, die zur Vermeidung von schweren Personen- oder Sachschäden erforderlich wären. Ebenfalls nicht berücksichtigt im Notfallpapier der Berufsfeuerwehren ist die Notstromversorgung in den Kliniken. Die Überbrückung mit Notstrom reicht laut einer aktuellen Umfrage zufolge mehr als der Hälfte der Krankenhäuser, 59%, nur für wenige Tage. Und ja, also man beschäftigt sich auf vielen Portalen und in vielen Medien doch mit diesen Dingen. Es gibt zum Beispiel auch eine Meldung, ich gehe da nur kurz rein, wir stellen die euch auch nachher ein. Und zwar Business Insider hat sich eben auch mit dem Thema beschäftigt, Stromausfall in Deutschland. Und es ist schon auffällig, wie viele das im Moment tun. Und hier heißt es eben auch, so würde Deutschland seine Bürger bei einem 72-stündigen Blackout mit Wasser und Lebensmitteln versorgen. Und da heißt es, ohne Strom würde die Wasserversorgung nicht funktionieren. Kühlschränke sowie Kassen in den Supermärkten fielen aus. Das wiederum ist ein schwerwiegendes Problem für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und so weiter. Und hier in diesem Artikel, wie gesagt, ich stelle euch den nachher ein, wird auch mitgeteilt, wie die einzelnen Bundesländer eingestellt sind auf ein solches Szenario. Zum Beispiel auf Anfrage teilte das Innenministerium in Schleswig-Holstein mit, dass ein flächendeckender und auch länger andauernder Stromausfall nicht auszuschließen sei. Eine konkrete Aussage darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit bemessen wird, könne das Innenministerium aber nicht treffen. Und auf die Frage, wie viele Menschen das Bundesland versorgen könnte, heißt es, ja, die Selbstvorsorge der Bürgerinnen und Bürger würde in diesem Fall eben einfach wichtig sein. Und auch in Sachsen weist das Umweltministerium auf die Frage von Business Insider darauf hin, dass das Bundesland im Fall einer Versorgungskrise, die durch die Bundesregierung festgestellt werden müsste, für die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser zwar zuständig wäre und für den Zeitraum von 72 Stunden seien die Bürger aber auf eigene Vorräte angewiesen. Das heißt, Andrea, so eine Notversorgung, wie sie dann zentral irgendwann von Carsten Breuer aus gesteuert werden würde, die würde erst nach 72 Stunden eintreten.
Tja, und das, was wir hier gerade lesen können und was wir hier gerade interpretieren können, das haben wir vor 2 Jahren gesagt und da war es Schwurbelei, da war das rechtsextrem. Heute sind es die Dinge, die beim Mainstream angekommen sind, werden natürlich auch gleich hochgezogen, mit einem gewissen Panikunterton, nicht einfach sich vorzubereiten, sondern wirklich, oh, 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 dann wird es ganz, ganz tragisch. Und es dient natürlich auch diesem Bewusstsein, dass man schärfen will für die Menschen, dass in Kürze die entsprechenden Ressourcen an Energie dann zugeteilt werden. Das steht ja alles dahinter. Und man ist dann nachher froh, wenn man eine Stunde am Tag überhaupt noch Strom hat. Und so ändert man das Ganze auch jetzt ab. Das heißt, man wird jetzt hier ein Totalszenario aufbauen in der völligen Panik, wie bei der Corona-Geschichte, um dann zu sagen, auch das, was wir durchbekommen haben, ist nur ein Bruchteil von dem. Also insofern ist es wichtig, dass wir eher von einer normaleren Situationen ausgehen, die man selber noch steuern kann, wo man selber durch Vorbereitung seine Sachen regeln kann, so wie wir das hier immer wieder sagen, und dass nicht die völlige Untergangsvision kommt, die hier gerade auch aufgebaut wird. Aber es ist definitiv nicht kritisch und natürlich auch nicht ausgeschlossen, klar.
Ja, das sind richtige und mahnende Worte, dass Deutschland so unter Beobachtung international steht, muss allerdings stutzig machen. Und wir werden auch in der nächsten Sendung darüber sprechen, dass zum Beispiel Bill Gates, dein Lieblingsphilanthrop, Andreas, den du sehr gerne hast, er sich geäußert hat und die europäische Energiekrise als sehr gut bezeichnet hat. Warum? Darüber reden wir am Freitag.
Naja, heute haben wir ja den dritten Jahrestag. Am 19. Oktober 2019 wurde nämlich das große Manöver für Corona und deren Maßnahmen installiert, weltweit durch ein großes Manöver. Wie hieß das Ganze nochmal? Ich habe es vergessen, aber egal. Und da war Bill Gates auch einer, der mit dabei war und sich für die Menschen eingesetzt hat, dass es ihnen auf jeden Fall weiterhin gut geht. Also das ist die Situation.
Ja, er ist ja auch aufgetreten in deutschen Medien und hat gesagt, dass man 7 Milliarden Menschen impfen wird, also nicht könnte, sondern wird. Und viele haben das Angebot ja auch angenommen. Und ja, Bill Gates ist derjenige, der sich um das Wohl der Menschen kümmert und großen Einfluss auch auf die Regierung ausübt. Bleibt stark, ihr Lieben, in diesen sehr schwierigen Zeiten. Es ist so, dass wir alle, wenn wir im Gottvertrauen bleiben, das durchschreiten können. Aber immer der Hinweis, es kann auch mal zwischendurch anstrengend werden.
Kann es, aber wir schaffen das. Das sind meine Worte, kennen wir doch von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin.
Eben, deswegen sind es nicht deine Worte.
Nein, das stimmt. Ich habe geklaut. Alles Liebe.
Bis später zum Abendgebet.